Ihr seid eins für mich ungewöhnliches Publikum. Normalerweise, wenn ich Fragen stelle, kriege ich viel schneller Antworten. Ich weiß nicht, seid ihr scheu? Seid ihr eingeschlafen? Versteht ihr null? Oder wie ist denn das? Ich versuche es gut verständlich zu machen. Ich liefere sehr viel Information, das weiß ich. So eine Fülle von Informationen. Aber es gibt wahnsinnig viel Hintergrundinformation zu den biblischen Geschichten. Ich hoffe, dass ihr das merkt, ja. Viele Dinge, die man nicht sofort merkt in der Bibel, die werden herauskristallisiert. Auch Informationen, die man gar nicht von der Bibel bekommt, sondern durch die Ausgrabungen, lasse ich hineinflechten. Also, ich bilde mir ein, dass für einer, der sich für biblische Geschichten interessiert, das ist eine Mine von Informationen. Jetzt machen wir die Lichter aus. Saul kriegt heraus, sein eigener Schwiegersohn ist der Zukünftige. Er ist sowieso neidisch auf ihn geworden, denn David wird zugejubelt und er immer weniger. David ist zu einem richtigen Volkshelden geworden, nicht nur in seinem eigenen Stamm Juda, sondern im ganz Israel. David muss fliehen. Er muss Gibea schleunigst verlassen. Erster Aufenthaltsort bei seinem geistlichen Mentor in Rama. Es wird nicht in der Bibel berichtet, was die beiden Männer miteinander besprochen haben. Und ich kann mir vorstellen, David ist total enttäuscht. Mein eigener Schwiegervater. Ich habe ihm nur Gutes getan. Jetzt will er mich umbringen. Was soll denn das? Und du hast gesagt, ich werde König. Ich sehe nichts davon. Ich weiß nicht, wie David reagiert hat. Aber auf jeden Fall werden sie manches zu besprechen haben. Und ich denke, sie werden miteinander gebetet haben. Aber David muss weiter. Und gleich daraufhin kommt er nach Gat. Wieder zu den Philistern. Wieso? Er bietet sich als Söldner an. Er hat natürlich Insider-Informationen. Sauls Hauptquartier und so. Aber die Philister wollen nichts davon. Er flieht nach Adullam, ein Höhlenkomplex. Da kamen aus ganz Israel etwa 400 Mann zu ihm, auch seine eigenen Verwandten. Er geht mit seiner Bande an eine von seinen Bergfestungen in der Wildnis. Und von dort aus geht er mit seinen Eltern über das Tote Meer zu den Moabitern, lässt seine Eltern bei den Moabitern wohnen, bis er weiß, wie es weitergehen wird. Kommt zu seinen Männern zurück. Sie ist jetzt ein bisschen Vorschau. Wir werden im Detail die Sache behandeln nachher. Der Wald Heret. Er erfährt, dass Keila, eine Stadt von seinem eigenen jüdischen Stamm, angegriffen wird von den Philistern. Geht hin, befreit Keila. Aber da kommt Saul, meint, er kann David jetzt fangen in einer Stadt. David weicht mit seinen Männern aus in einen Teil von der Wüste oder Wildnis Judas, der nach diesem Ort Ziph genannt wird, in der Wildnis Ziphs. Es ist so, dass der Wildnis eingeteilt ist in verschiedene Unterteilungen und dort geht er hin, wird allerdings von den Ziphitern verraten, ja, weicht aus in der Wildnis von Maon. Saul folgt ihm. Er muss weiterfliehen mit seinen Männern, kommt nach En-Gedi, dort in einer Höhle, kommt die bekannte Geschichte. Und dann erfährt er, dass Samuel gestorben ist und verlässt das Land und geht in die Wüste Paran, weit im Süden. Das ist die Vorschau. Jetzt steigen wir die Geschichte ein. Gat. Am selben Tag noch setzte David seine Flucht vor Saul fort. Er kam zu Achish, dem König von Gat. Das war nicht unüblich zu jener Zeit, dass Flüchtlinge wenn sie geübt waren im Krieg, dass sie sich als Söldner bei irgendwelchen Stadtfürsten angeboten haben. Hier sehen wir nochmals diese Kreidehügel. Und dort oben ist der Akropolis, also die höchste Stelle. Und normalerweise haben Fürsten ihre Palast immer an der nordwestlichen Ecke gebaut, denn dort kommen die frischen Brisen vom Mittelmeer am Abend. Ja, das ist der logischste Ort für so einen Palast. Und hier oben suchen wir den Palast von König Achish. Wir haben Kreuzritter gefunden, wir haben arabische Gräber gefunden, wir haben jüdische Siedlungsreste gefunden und wir hoffen, kommenden Sommer da auf den Palast zu stoßen. Wir sind gerade hier unterhalb am Ausgrabenden ganz oben. Das ist ein Araberfriedhof und Beduinenfriedhof, die erlauben uns nicht dort auszugraben. Wir haben gute Verhältnisse mit denen. Wir graben etwa am Rande von diesem Gebiet. Wie gesagt, Kreuzritter haben wir gefunden, israelische Königszeit. Akish, wo bist du? Wir brauchen eure Hilfe. Ich wäre sehr froh, wenn einige von euch im nächsten Sommer mit dabei sein könnten. Die Hofleute vom Achish erkannten David und sagten zu Achish, das ist doch David, der König von Israel. Selbst die Feinde wissen, wer der König ist. Ja? Das ist doch der, dem sie in Reigen zujubeln, tausende Feinde zahl erschlagen, doch 10.000 waren, die David schlug. Und das ist der, der unser Goliath geschlagen hat. David ist am absteigenden Ast. Er war Truppenführer, Königssohn und jetzt Flüchtling und darf nicht einmal als Söldner bei Achish bleiben. David war sich im Klaren, was diese Worte bedeuteten, geriet in große Furcht vor Achish, dem König von Gat. Darum stellte er sich wahnsinnig, tobte, als sie ihn festhalten wollte. Er kritzelte auf die Torflügel, ließ Speichel in seinem Bart laufen. Und der Achish, der flippt aus. Da sagte Achish zu seinen Leuten, ihr seht doch, dass der Mann wahnsinnig ist. Wann bringt ihr ihn zu mir? Habe ich nicht schon genug Verrückte her? David muss schleunigst Gott verlassen. Er kennt sich natürlich aus. Bestimmte Jahreszeiten, war wahrscheinlich auch diesseits vom der Bergkamm. In Adullam gibt es einen Höhlenkomplex. Dort kommen seine Verwandten zu ihm hin, ja. David floh aus Gat in eine Höhle in der Nähe des Ortes Adullam. Als seine Brüder und seine ganze Sippe davon erfuhren, kamen sie zu ihm dorthin. Adullam liegt gerade auf der Rückseite von diesem Wald dort, hat natürlich einen Blick auf die Gebirge Judas. Wenn Saul mit seinen Truppen gekommen wäre, hätte er sie von weit her sehen können. Also es war ein idealer Versteck, er konnte sich rechtzeitig abseilen. Es ist ein ganzer Komplex von Höhlen. Die Höhlen selber sind klein, aber die sind vernetzt mit Tunnels. Ja, wenn oben ein paar Steine oder Büsche draufgelegt sind, merkt man gar nicht in der Regel, dass dort unten Höhlen sind. Aber unten alles ausgehöhlt, haben auch später als Gräber gedient. Und da kommen allerlei Leute zu David. Auch allen möglichen Leuten, die verfolgt, verschuldet oder verbittert waren, schlossen sich ihm an. Solche Typen, ja. Leute mit Dreck am Stecken, hartgesottene Männer. Ja, insgesamt etwa 400 Mann, da David wurde ihr Anführer. Und viele von ihnen brachten ihre Familien, Frauen und Kinder mit. Und von diesem Zeitpunkt an muss diese Teenager 400 hartgesottene Typen, so Desperados mit Dreck am Stecken führen, muss für ihre Frauen und Kinder jeden Tag sorgen, Nahrung, Wasser, ja, Versteck. Also schon eine Herausforderung. Aber Gott hat ihn vorbereitet. Mit den Schafen in der Wildnis. Sie könnte nicht lange hier bleiben. Zu heiß. Die mussten ausweichen, ja. Von dort aus ging er nach Mizpe im Land Moab und bat den König von Moab, erlaube, dass mein Vater und meine Mutter hierher kommen, bei dir bleiben. Ich meine, sie konnte nicht in Bethlehem bleiben. Wenn Saul seine Familie in die Finger bekommt, dann ist David erpressbar. Also, sie sind zu David gekommen, aber die sind alt und er bringt sie nach Moab. Warum ausgerechnet nach Moab? Jetzt seid ihr wieder gefragt. Seid ihr am Schlafen? Wisst ihr die Antwort wirklich nicht? Oder seid ihr zu scheu, um es zu versuchen? Warum nach Moab? Ah, Davids Familie gegenüber nicht. Wer war Davids Urgroßmutter? Ruth, die Moabiterin. Er bringt seine Eltern zu den Verwandten. bis ich weiß, was Gott mit mir vorhat. Da haben wir David wieder. Der hat Alltagssorgen, Männer, Frauen, Kinder, seine Eltern. Aber der Blick auf Gott verliert er nicht. Gott hat mich gesalbt, aber ich verstehe es nicht. Jetzt muss ich fliehen. Ich weiß, Gott hat etwas mit mir vor, aber ich weiß nicht wann und wie. Bis ich weiß, was Gott mit mir vorhat. So brachte er die beiden an den moabitischen Königshof und sie blieben dort, solange sich David in der Bergfestung versteckt hielt. Nun, ich habe schon gesagt, es gibt viele solche Bergfestungen. Es heißt auf Hebräisch Mitzada. Das ist unser deutsches Wort Masada. Nun, es gibt tatsächlich ein sehr bekannter Masada. Also von Adulam geht er hinunter in der Wildnis, wo er die Schafe gehütet hat. Und gehen wir ein bisschen näher heran. Da gibt es eine Festung, Stronghold auf Englisch, eine Bergfestung. Das ist der bekannte Masada. Und viele Bibelausleger, auch ich vermute, und Archäologen vermuten, dass der heutige Masada eine von Davids Hauptbergfestungen war. Er hat mehrere gehabt. Er wird seine Truppen wahrscheinlich hauptsächlich dort gelassen haben, geht nur mit einer kleinen Bande, wird ein kleines Schiff gemietet haben, lässt sich über der See bringen und bringt seine Eltern nach Mizpah. Hier im Vordergrund, oder im, so hier im Dunst, sehen wir der heutige Masada und dort drüben ist Moab. Nun, zu der Zeit, als der Stamm Gad, das ist vom Hausmacht Saul, das ist einer von den nördlichen Stämmen, gingen tapfere, kampferprobten Männer zu David über, als er in seiner Bergfestung in der Wildnis Judas war. Sie mit Gesichtern wie Löwengesichtern waren mit Schild und Speer bewaffnet. Und in den Bergen flink wie die Gazellen. Solche Leute kann David sehr gut brauchen. Sie waren alle Anführer im Heer. Er hat so eine richtige Meute bei sich und er braucht Führerkräfte. Sehr willkommen. Anführer im Heer. Diese sind es, die im ersten Monat, das ist etwa März, den Jordan überschritten, als er Hochwasser führte. Sie mussten aus dem Transjordanien kommen, ja. Gad ist auf der anderen Seite vom Jordan. Und alle Bewohner der Nebentäler auf beiden Seiten in die Flucht jagten. Wie will David? 400 Mann plus Frauen und Kinder. Und es kommen immer mehr dazu. Bald werden es 600 sein. Wie kann er sie jeden Tag ernähren? Es gibt vielleicht einige in seinem eigenen Stamm, die ihnen Gaben geben, aber 600 Mann, ja, und Frauen und Kinder, das ist einfach, es gibt nichts anderes. Er muss Siedlungen überfallen. Sie leben von Raub. Sie vertreiben irgendwelchen Wüstenbewohner aus ihren Zelten, rauben alles, was sie können. Ja. Also, man muss zwischen den Zeilen lesen und mal überlegen, wie hat er da, ja. Nun, jetzt schauen wir so nach Norden, also traditionelle Karte. Und Gad, das ist auf der anderen Seite vom Jordan. Und da kamen Leute von Gad zu ihm, die kamen aus Sauls Reich, ja, zu ihm in der Festung dort unten. Aber auch aus seinem eigenen Stamm und zunehmend auch aus anderen Stämmen sind immer neue zu ihm hinzugekommen. Sogar aus Sauls eigenen Stamm Benjamin kamen welche. Und David bekommt immer mehr Leute, die ihm helfen. Aus den Stämmen Juda und Benjamin kamen ebenfalls einige zu Davids Bergfestung. Er trat ihnen entgegen und sagte, wenn ihr als Freunde gekommen seid, um mir zu helfen, dann seid ihr mir herzlich willkommen. Habt ihr aber vor, mich an meine Feinde zu verraten, so weiß der Ewige, der Gott unser Vorfahren, und er wird euch strafen, denn ich habe kein Unrecht getan. Er muss natürlich damit rechnen, dass Saul vielleicht Leute bei ihm einschleust. Ja, Spionen. Nun, bitte. Wie gesagt, die können auch vom Jagd leben, ja. Aber der braucht Leute, die ihm helfen, Nahrung zu beschaffen, ja. Nicht nur von der Jagd. Da ergriff der Geist Gottes Besitz von Amasai, dem späteren Führer der Elitentruppe Davids, das ist sogar ein Verwandter von David, und er rief, David, dir gehören wir, zu dir stehen wir, Sohn von Isai. Siegen Erfolg sei dir gegeben, dir und allen, die bei dir sind, denn deine Hilfe kommt von Gott. Und da lesen wir, da nahm David sie auf und machte sie zu Anführer seiner Streifscharen. Die gehen hinaus, überall, besorgen Nahrung und was sie brauchen. Ja. David ist kein Netter von nebenan. Der hat so viel Blut an seinen Händen, er dürfte später den Tempel in Jerusalem gar nicht bauen. Wissen Sie, die konnte nicht Schafherden vor sich hin hertreiben, ja? Mit dem Staub und so weiter. Wenn ihnen nichts zugespielt wird von freundlichen Menschen, aber bitte, der hat dann bald 600 Mann plus Frauen und Kinder. Das heißt, selbst wenn Reichen ihm was geben, das reicht nicht aus. Die leben vom Raub, gezwungenermaßen. Seht ihr die? Schießen wir den Hund ab. Ein Pfeil genügt. Die vorderste drei, die nehmen wir. Die Hirte, leg ihn um. Ja, so ging es so und her. Nun, der Prophet Gad, der ist einer von denen, die Informationen für die Samuel-Bücher lieferte. Der Prophet Gad, der mit David war zu der Zeit, aber forderte David auf, bleib nicht auf der Bergfestung. Auf! Und komm ins Land Juda, also Stammland, auf der anderen Seite von der Berg kam. Da ging David und kam nach dem Wald Heret. Warum war es gefährlich, oben auf so einer Bergfestung zu bleiben? Er kann umzingelt werden. Das haben die jüdischen Widerstandskämpfer erlebt, als die Römer Masada umringten und sie aushungerten. Ja. Am Ende haben sie Selbstmord begangen wahrscheinlich, ja. Das war dann natürlich später. Also, von der Bergfestung aus kommen sie ins Stammland. Sie überqueren somit den Bergkamm, ja, hier. Und sie kamen gerade auf der bewässerte Seite von den Bergen, das Wald Heret. So ist David natürlich etwas näher bei seinen eigenen Leuten, ja. Bethlehem, Hebron und so weiter. Und gar nicht so weit weg von Adulam, wo er immer noch sich verstecken könnte, wenn es heiß wird. Ja? Nun, in der Nähe von Adulam gab es eine jüdische Stadt, Keila. Es liegt heute in palästinensischen Händen, eine alte jüdische Festung. Der Wald Heret wird heute wieder aufgeforstet mit einheimischen Bäumen, ja, mit Tamarisken, mit, die haben sehr dünne, nadelartige Blätter, die nicht allzu viel Feuchtigkeit an der Luft verlieren. Natürlich haben wir schon behandelt, Terebinthen, das gehören zu den Waldbäumen. Wald, das ist ein mediterranen, offenen Wald, auch die mediterrane Eiche, es gibt verschiedene Arten in Israel, ist mit dabei. Auch die Akazien, ein Baum, der auch in Wüsten wachsen kann, sehr geeignet für ein trockenes Gebiet. Und Beduinen heute leben immer noch dort in dem Gebiet. Nun, früher hat man europäische Bäume in Israel angepflanzt. Das war nicht besonders klug, denn die sind nicht geeignet. Und die werden allmählich jetzt, die neuen Wälder, die gepflanzt werden, werden mit den einheimischen Bäumen bepflanzt. Aber hier, wo heute Beduinen lagern, im Wald, hat David wahrscheinlich mit seinen Männern damals gelagert. David wurde berichtet, die Philister sind gegen die Stadt Keila gezogen. Und das ist nicht Keila, aber das ist eine Stadt aus der damaligen Zeit, eine jüdische Festung, ja, und rauben das Getreide von den Tennen weg. Nun, wenn David diese Menschen hilft, dann hat er Freunde gewonnen. Auf der anderen Seite exponierte er sich. Saul wird davon hören. Und so fragt er Gott. Da fragt er den Ewigen, soll ich angreifen? Werde ich die Philister vertreiben? Er hielt die Antwort, geh, du wirst sie vertreiben und die Stadt befreien. Aber seine Männer Oh, die machen nicht mit. Seine Männer hielten ihm entgegen. Wir haben hier in Juda schon Angst genug. Wie wird es erst sein, wenn wir nach Kile gehen und gegen die Truppen der Philister kämpfen sollen? Wir gehen nicht mit. Also David fragt nochmals. Und er hielt dann die Antwort. Auf, zieh nach Kile. Ich werde die Philister in deine Hand geben. Also Männer, ich habe Gott dann nochmals gefragt. Und er hat gesagt, wir sollen gehen. Ich gehe nicht. Du gehst mit. Aber hopp, und jetzt, los! David zog mit seinen Männern nach Keila, griff die Philister an, er trieb ihr Vieh weg. Eine Armee muss ernährt werden, die treiben ihre Viecher mit, ja. Und brachte ihnen eine schwere Niederlage bei, so befreite er die Bewohner der Stadt. Als Saul die Nachricht bekam, dass David nach Keila gekommen wäre, freute er sich und sagte, jetzt wird er fromm. Jetzt hat Gott ihn aufgegeben und mir ausgeliefert. Er sitzt in der Falle, denn er hat sich in eine Stadt mit Mauern und Toren eingeschlossen. Saul rief ganz Israel, nicht den Juden, ganz Israel zu den Waffen, um nach Keila zu ziehen, um David und seine Leute zu belagern. Und David hat einen Prophet dabei, einen Priester. Als David merkte, dass die Kriegsvorbereitung Sauls sich gegen ihn richteten, befahl er den Priester Abiathar, die Orakeltasche herzubringen. Und jetzt wird er losgeworfen. Dann sagt der Ewige, du Gott Israels, ich, dein ergebener Diener, habe zuverlässige Nachricht, dass Saul hierher kommen und die Stadt vernichten will, nur weil ich hier bin. Ich fürchte, die Bürger von Keila werden mich an ihn ausliefern. Wird Saul tatsächlich herkommen? Ich bitte dich, Ewiger, du Gott Israels, gib mir Antwort. Hat er mit Recht Angst gehabt, verraten zu werden? Ja, sehr wohl. Die Israelis bis heute trauen niemand. Nicht einmal George W. Die wissen, wenn er sein Image aufpolieren will, vor Ende seiner Amtszeit, ist auch er bereit, sie zu verraten. Sie vertrauen niemand. Einige tausend Jahre Geschichte haben ihn gelehrt. Vertraue niemand. Der Ewige gab David den Bescheid. Er wird kommen. David fragte weiter, werden dann die Bürger der Stadt mich an ihn ausliefern, obwohl ich ihnen geholfen habe? Sie werden es tun, lautet die Antwort. Es kommt immer mit los. Ja oder nein? Ja. Da verließen David und seine Männer die Stadt und durchzogen das Land von einem Schlupfwinkel zum anderen. Als Saul erfuhr, dass David entkommen war, blies er seinen Feldzug wieder ab, denn in der Wildnis, das weiß er, kann David sich verstecken, hat keine Chance. Also, jetzt verlassen sie Keila und kommen an der Stadt Ziph vorbei in der Wüste oder der Wildnis Ziph. Nun, Ziph liegt oben auf dem Berg Kam. Diesseits Ackerland, jenseits Weideland. Nun, die Hirten möchten seit eh und je natürlich in das Ackerland eindringen, das Fett. Und so die Leute in Maon und Karmel und Ziph und so weiter, Hebron, Bethlehem, sie verstehen es sehr gut, diese Wüstenleuten ferne von ihnen zu halten, dass sie ja nicht so in ihre Ländereien dringen. Ein paar Bilder von Ziph. Da ist Tel Ziph heute oben auf diesem niedrigen Hügel. Und Sie sehen im Vordergrund Wein, das sind Olivenbäume, das ist Getreide. Also landwirtschaftlich, ja, kriegen Sie genug Regen. Es ist landwirtschaftlich ein schönes Gebiet. Aber jetzt stehe ich oben auf Ziph und ich fotografiere Richtung Tote Meer. Und hier haben wir noch Ackerland, aber die hier hinten, da hört's auf. Da sind die Hirten, da sind die Beduinen, da sind die Desperados, ja. Und die Leute von Sif, sie trauen David nicht ganz. Die sind natürlich von seinem Stamm. David hielt sich in der Einöde im Bergverstecken auf, besonders im Bergland bei der Stadt Sif. Saul war die ganze Zeit hinter ihm her, konnte ihn aber nicht fassen, weil Gott ihn schützte. David wusste genau, dass Saul ausgezogen war, um ihn umzubringen. Ein paar Männer aus Sif, das sind seine Stammesgenossen, gingen zu Saul nach Gibea und verrieten ihm: David hält sich bei uns im Berg versteckt, in der Nähe von Horesha verborgen, auf dem Hügel Hachila, südlich von Jeschimon. Du musst nur kommen, König, dann sorgen wir dafür, dass er dir in die Hände fällt. Wir trauen diese wüsten Leute nicht. Das sind schleimige Typen, hey. Nun, es gibt in der Nähe von Sif wäre ein bisschen links, ein langgezogener Hügel, der zu bestimmten Tageszeiten sehr dunkel in der Landschaft wirkt und hat oben eine ganze Bahn von dunklen Feuersteine. Horesha heißt befestigter Ort. Bis heute sind Militärposten hier. Und wenn man ausgräbt, findet man ebenfalls militärische Anlagen. Auf dem Hügel Hachila bedeutet dunkel. Wie gesagt, das erscheint dunkel in die Landschaft zu bestimmten Tageszeiten und wir haben die dunkle Felsen oben drauf. Südlich von der Einöde. Hier im Norden ist der Einöde, dieser Hügel hier liegt südlich von der Einöde. Saul sagte: Der Ewige segne euch dafür, dass ihr mir helfen wollt. Geht und erkundigt alles noch genauer, stellt fest, wo er sich aufhält und wer ihn dort gesehen hat. Ich habe sagen hören, dass er sehr listig ist, das hat er gut gehört, ja. Erkundigt alle Schlupfwinkel, in denen er sich versteckt halten könnte. Und wenn ihr ganz sicher seid, dann kommt wieder. Dann will ich mit euch gehen, wenn er noch im Lande ist, werde ich ihn aufspüren. Und wenn ich ganz Juda absuchen muss, viel Spaß, Saul. David kennt dieses Gebiet wie seine eigene Hand und du nicht. Wenn aber einer von Davids eigenen Stamm, die Siphiter, die das Gebiet ebenfalls gut kennen, bereit sind, David zu verraten, dann hat Saul eine Chance. Die Männer kehrten nach Sif zurück und Saul folgte ihnen. David und seine Männer waren inzwischen in der Wildnis bei Maon, in der Senke südlich von Jeschimon. Als David erfuhr, dass Saul mit seinen Leuten hinter ihm her war, wollte er sich ins Felsenversteck zurückziehen, immer noch in der Wildnis bei Maon. Saul hörte davon und folgte ihm in die Wüste hinein. Jetzt schauen wir die Landschaft an. Hier ist dieser dunkle Berg, Hachila. Ja? Im Norden die Einöde. Und da war die Rede hier von einer Senke südlich davon. Hier, das ist eine Senke. Und wenn man weiter nach links geht, da haben wir die Wildnis von Maon. Wie gesagt, man kann die Bibel lesen, ins Gelände gehen und man merkt, das sind Augenzeugenberichte von Leuten geschrieben, die dabei waren. Nun, das Buch Samuel besteht aus drei Quellen. In den Chronikbüchern heißt es, dass Samuel Informationen für das Buch geliefert hat, aber der stirbt am Anfang von diesem Buch. Ja, er kann nicht das ganze Buch geschrieben haben. Es wird nach ihm genannt, denn er war die herausragende Übergangsfigur zwischen der Richterzeit vorher und der Königszeit nachher. Er hat natürlich einige Informationen geliefert, wie David gesalbt wurde und so weiter. Dann war Gad auch ein Augenzeuge. Der war mit David hier. Und dann später kommt noch der Priester noch hinzu, der zu David kam, nachdem er Ehebruch später begangen hat und sagte: Du bist der Mann. Wie hieß dieser dritte Mann? Bitte? Nathan. Und im Chronikbücher heißt es, dass Nathan, Samuel und Gad die Informationen für die Samuel-Bücher geliefert haben. Die waren Augenzeugen und Gad war wahrscheinlich hier dabei und kann genau beschreiben, ja, die Senke südlich, ja, von Jeschimon und so weiter. Aber jetzt geht es rings um einen Berg. Nur noch ein Bergzug, das ist ein anderer Berg. Jetzt trennte die beiden. Saul ging an dem einen Abhang entlang mit seinen Männern, David mit seinen Männern am anderen, ringsherum. Es wird knapp. David machte große Anstrengungen, seinem Verfolger zu entkommen. Aber Saul und seine Leute hatten ihn so gut wie eingeschlossen. Saul muss nur seine Leute trennen. 1500 gehen hier, 1500 gehen hier, und dann haben wir ihn in der Zange. Hoffnungslos. Da kam im letzten Augenblick ein Bote zu Saul und meldete ihm, die Philister sind ins Land eingefallen, plündern alles aus. Schnell, komm uns zu Hilfe. Saul, ah, du Mist. Da muss er abweichen. Saul brach sofort die Verfolgung ab und zog gegen die Philister. Daher bekam der felsige Bergzug den Namen Trennungsfels. Ich habe vor, mit jemand dorthin zu gehen, das Gebiet, das die Beduinensprache kennt. Denn viele Beduinennamen lehnen sich an die alten biblischen Namen an. Und ich möchte wissen, ob sie wissen, wo dieser Trennungsfeld ist. Soweit hatte noch nicht die Zeit, das zu machen, aber das liegt vor als eines der nächsten Forschungsprojekte. Nun, man kann sich schon fragen, David wusste, er ist als König gesalbt. Er wurde Schwiegersohn von Saul, hat Saul geholfen, jetzt wird er verfolgt. Und immer wieder mit knapper Not entkommt er. Er kann nicht einmal sich auf seine eigenen Leute, seinen Stamm Juda verlassen. Die von Keile wären bereit gewesen, die Seviter haben es gemacht, ihn zu verraten. Und da gibt es viele Fragen. Also wenn Gott mich zum König gesalbt hat, es war eine einfache Sache für Gott. Saul bekommt einen Herzinfarkt. Tot. Alle jubeln mich zu. Wieso? Gibt es nicht einen einfacheren Weg? Ich möchte hier die Worte von einem anderen Mann zitieren, der auch immer wieder in die Patsche kam. Paulus. Paulus schrieb an den Korinthern im zweiten Brief, gepriesen sei Gott. Er ist ein Vater, dessen Erbarmen unerschöpflich ist und ein Gott, der uns nie verzweifeln lässt, auch wenn ich viel durchstehen muss, gibt er mir immer wieder Mut. Darum kann ich anderen Mut machen, die Ähnliches durchstehen müssen. Ich kann sie trösten und ermutigen, so wie Gott mich selbst getröstet und ermutigt hat. Gott lässt manchmal Dinge im Leben zu, die uns unverständlich sind, damit wir in der Lage sind, anderen Menschen zu helfen. Aber wir helfen anderen Menschen nicht, wenn wir sagen, ja, bei mir war es noch schlimmer. Das ist keine Hilfe. Ja. Ich besuche jemanden im Krankenhaus, erzählt von seinen Werten. Ja, die Werte von meiner Mutter, die sind noch schlimmer. Ja. Das ist kein Trost. Aber wenn du als Mitfühlender kommst und gibst etwas weiter von dem Trost, den du selber in Not bekommen hast, das ist Hilfe. Vorausgesetzt, du hast überhaupt Trost bekommen. Manche jammern noch und nehmen den Trost nicht an. Aber man kann nur Trost erfahren in einer trostlosen Situation. Damals, als David in Horesha in der Wildnis bei Ziph war, ging Sauls Sohn Jonathan hin und suchte ihn auf und sagte zu ihm, hab keine Angst, mein Vater wird dich nicht in seine Gewalt bringen. Diesen Trost hat David gebraucht. Ja, Horesha. Du wirst König über Israel werden und ich werde sonst der König, ich werde der zweite Mann nach dir sein. Das weiß mein Vater ganz genau. Das ist Trost. Boah, David hat das gebraucht, gerade in Horesha, im dunklen Hügel da. Da war es dunkel um ihn her. Paulus schrieb weiter, ihr sollt wissen, dass ich in einer auswegungslosen Lage war. Was ich zu ertragen hatte, war so schwer, dass es über meine Kraft ging. Ich habe keine Hoffnung mehr, mit dem Leben davon zu kommen. Ja, ich war ganz sicher, dass das Todesurteil über mich gesprochen war. Nun, bitte. David war ein schlauer Mann. Paulus, der hier schreibt, war auch ein schlauer Mann. Er verstand es sehr gut, sich aus der Patsche zu helfen. Einmal haben die Römer ihn ausgestreckt und wollten ihn auspeitschen. Und da fragt er ganz cool über den Schulter, ist es erlaubt, einen römischen Bürger auszupeitschen? Was? Du bist Römer? Ja. Ein andermal wurde er verhört von den Pharisäern und Sadduzäern. Er war selber Pharisäer, er kannte die Theologie sehr gut. Und er wusste, es gibt eine Streitfrage zwischen den beiden. Und so sagte er, ich bin wegen der Auferstehung der Toten hier. Nun, die Sadduzäer glauben nicht an die Auferstehung der Toten, die Pharisäer schon. Und bald waren die Sadduzäer und die Pharisäer einander in den Haaren. Und Paulus kam davon. Ja. Er war ein schlauer Bursche. Aber jetzt ist er am Ende von seiner Schlauheit. Jetzt weiß er sich nicht mehr zu helfen. Warum? Aber das geschah, damit ich nicht auf mich selbst vertraue. David hat auch jeden Grund, auf sich selbst zu vertrauen. Er hat viele militärische Siege unter Saul vollzogen. Sondern mich allein auf Gott verlasse, der die Toten lebendig macht. David war so gut wie tot, als Saul den Berg umsingelte. Ich setze die feste Hoffnung auf ihn. Er wird mich auch in Zukunft aus Todesgefahr retten. Gott lässt im Leben manche Dinge zu, die wir uns nicht wünschen, und bereitete uns somit auf Zukünftiges vor. Ich bin nicht fertig. Wir kommen hier nicht nach der Höhle von den Gedi und so weiter. Aber ich glaube, wir wollen ja essen gehen.